Christus ist das Haupt. Bekehrung ist der Eingang in das Reich und die Berechtigung zur Zugehörigkeit zur Gemeinde. Und in der Gemeinde des Herrn wird auf eine ganz bestimmte Art und Weise miteinander gelebt. Und das nennt die Bibel Jüngerschaft. Jüngerschaft ist nicht eine Idee, die jetzt wieder neu in Mode kommt. Es ist der uralte Plan Gottes. Jesus sagt, macht zu Jüngern. Wir haben verstanden, macht zu Gottesdienstbesuchern. Aber Jesus sagt, macht zu Jüngern. Eine Gemeinde, die sich neutestamentlich nennt und wo nicht das Bestreben da ist und auch in sichtbarer Weise das angefangen wird umzusetzen, dass Jüngerschaft gelebt wird, ist keine neutestamentliche Gemeinde. Und genauso auch dieser Punkt, auf den wir dann später näher eingehen werden, was das bedeutet, wie das aussieht, wie das gelebt wird. Auch diese Tatsache, die neutestamentliche Gemeinde wird von Ältesten geleitet. Die neutestamentliche Gemeinde wird von Ältesten geleitet. Wird eine Gemeinde nicht von Ältesten geleitet, ist sie keine neutestamentliche Gemeinde. Das ist nicht eine Stilfrage, sondern dahinter ist Gottes Weisheit. Das werden wir erklären. Warum ist das notwendig? Warum brauchen wir ein Team? Warum brauchen wir Älteste? Ja, und wie? Dann haben wir keinen Pastor mehr. Diese Frage zeigt, dass wir vollkommen verwirrt sind. Und wir vermischen Funktion und Position. Wir vermischen Funktion und Position. Eine Gemeinde, die Älteste hat, hat einen oder mehrere Pastoren. Ein Pastor heißt nämlich Hirte. Und ohne den Hirtendienst kann eine Gemeinde nicht funktionieren. Aber was wir sagen, was wir meinen, wenn wir sagen Pastor, wir meinen den Mann an der Spitze der Pyramide. Wir meinen den, der das Sagen hat. Und meistens, oder in den meisten Fällen, ist diese Person an der Spitze überhaupt kein Hirte. Und wir haben auch andere Älteste, die nicht Hirten sind, und die brauchen wir auch, und das ist notwendig. Aber wir dürfen nicht Funktion mit Position verwechseln. Und eine Gemeinde kann ohne Hirtendienst nicht funktionieren. Aber ohne den klassischen Pastor kann sie sehr gut funktionieren. Sehr gut. Du siehst das bei Paulus, Apostelgeschichte 14. Wir setzten in jeder Gemeinde Älteste ein. Warum sagt da Lukas in jeder Gemeinde? Warum sagt Lukas nicht, da wo wir die Führung des Geistes spürten, setzten wir Älteste ein. Da wo nicht, haben wir einen Pastor eingesetzt oder irgendwas anderes. Warum sagt Lukas in jeder Gemeinde Älteste eingesetzt? Dann gibt Paulus als Apostel seinem Unterapostel und Mitarbeiter Titus Weisung in Titus 1 und er sagt, du sollst dort in Ordnung bringen, was mangelt. Und in jeder Stadt Älteste einsetzen. Wieder in jeder Stadt. Nicht, du Titus, wenn du spürst, da sollen Älteste sein. Du dann setzt auch Älteste ein. Wenn du es anders spürst, lass dich leiten. Nein, Titus konnte nicht sagen, Paulus, ich berichte dir, ich habe in jeder Stadt irgendwas eingesetzt. Einmal waren es Älteste, einmal habe ich dann irgendwie einen Kardinal irgendwie gemacht. Andersmal, das war mehr ein Prediger und ein Pastor. Also du in der ganzen Breite und Fülle und Vielfalt, wie der Geist mich geleitet hat. Hätte er das zurückgemeldet zu Apostel Paulus, der wäre hinten von seinem Stuhl gefallen und gesagt, du kommst mal ins Office. Ich habe dir ganz klar gesagt, was du zu tun hast. Den Kardinal kannst du vergessen, den Hilfsprediger kannst du auch gleich wieder abschaffen. Ich habe gesagt, in jeder Stadt Älteste. Und wenn Paulus irgendwie einen bayerischen Zungenschlag gehabt hätte, dann hätte er gesagt, host me. Warum war Paulus so klar darin? Warum war das nicht verhandelbar? Weil das nicht seine Idee war. Ich kann dir keine Schriftstelle nennen, wo Paulus sagt, ich habe vom Herrn empfangen, überall sollen Älteste eingesetzt werden. Aber ich sehe indirekt diesen Hinweis, in dem es keine andere Möglichkeit gibt. Da, wo von Gemeindestrukturen die Rede ist, heißt es in jeder Stadt, in jeder Gemeinde. Und daraus schließe ich, das war Teil des Plans. Teil des Plans. So, das sind Grundelemente von neutestamentlicher Gemeinde. Christus ist der Herr. Es gibt keine Kirchenordnung, die über Christus steht. Und der leitende Mann ist mehr der Kirchenordnung verpflichtet und auf die Kirchenordnung vereidigt, als auf Christus. Das gibt es nicht. Das ist nicht Gemeinde. Das ist ein religiöser Trachtenverein, meinetwegen. Aber das ist nicht Gemeinde. Es ist nicht Gemeinde. Amen. Wenn Christus nicht das Haupt ist, ist es nicht seine Gemeinde. Er sagt, die habe ich mir erworben. Die ist mein Eigentum, die habe ich mir erworben. Wenn irgendjemand über Christus steht, ist es nicht die Gemeinde des Herrn. Es ist nicht neutestamentliche Gemeinde. Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Jeder Neubekehrte begreift das. Nur Leute, die 30 Jahre im Dienst sind, die kriegen auf einmal seltsame Ansichten. Wir auf dem Pastorentreffen, da auf einmal jemand aufsteht und sagt, Bruder, ich bin jetzt 30 Jahre im Dienst und muss jetzt gestehen, früher war ich sehr rechthaberisch und heute habe ich verstanden, wie die Leute in den verschiedenen Gemeinden taufen, die einen die Erwachsenen, die anderen die Babys, die einen mit Untertaufen, die anderen mit Sprenkeln. Das ist dem Herrn alles total egal. Sagt jemand, der selber vor 20 Jahren von den Großkirchen verfolgt wurde. Das ist nicht Weisheit, das ist nicht Barmherzigkeit, das ist religiöse Verwirrung. Es ist dem Herrn nicht egal. Taufe ist Taufe. Und das Wort Taufe beinhaltet Untertauchen. Und wenn etwas nicht untergetaucht ist, ist es nicht untergetaucht. Fertig, ist doch gar nicht so schwer. Gott sagt nicht, lasst euer Fantasie freien Lauf und überlegt, wie ihr das noch anders machen könnt. Nein, macht es einfach so. Es gibt genügend Dinge, die Farbe des Teppichs, die Farbe der Tapeten, klassisches Piano oder E-Piano. Macht doch, wie ihr möchtet. Kommt gestreift, kariert, wie ihr möchtet. Beim Mittagessen Pudding, Vanille, Schoko, wie ihr möchtet. Aber dann gibt es Dinge in meinem Haus, die habe ich festgesetzt und ich möchte nicht einmal hören, dass einer mit mir darüber diskutieren möchte. Denn ich bin der Herr, sagt Jesus. Wenn ich sage Taufe, dann meine ich Taufe. Wenn ich sage Geistestaufe, dann meine ich Geistestaufe. Die Neubekehrten müssen geistgetauft sein. Und es ist die Aufgabe der Leiterschaft, dafür zu sorgen, dass die Neubekehrten geistgetauft werden. In Apostelgeschichte 8, Samaria hat das Wort angenommen und sie sandten Petrus und Johannes, damit sie mit ihnen beteten. Die Apostel saßen nicht in Jerusalem und haben gesagt, ja, jetzt werden wir mal sehen, wie das der Herr in Samaria machen wird. Nein, der Herr hat gesagt, zu Pfingsten mache ich die Sache souverän und danach ist das euer Job. Und dann geht er hin und ihr sorgt dafür, dass jeder Neubekehrte den Heiligen Geist empfängt. Das hat damals jeder gewusst. Apostelgeschichte 9, der kleine Jünger Ananias, kein Apostel, kein großer Held, kein großer Evangelist, gar nichts, ein kleiner Jünger. Er geht hin zu Saulus und betet für die Geistestaufe, weil das Standard war, weil er wusste, jeder Neubekehrte muss sofort das haben. Ich war in einer Gemeinde und ich merkte, irgendwas ist hier komisch. Und ich stellte dem Pastor die Frage, es war eine Gemeinde, 70 Leute, fast alles Neubekehrte, keiner war älter als 2 Jahre. Und ich fragte, du, und wie viele von deinen Leuten sind schon geistgetauft? Weil ich hatte schon den Eindruck, irgendwas passt hier nicht so ganz. Und dann sagte er, das kann ich dir genau sagen, 2. Nämlich ich und Schwester sowieso. Und ich sage, ja. Und die sind jetzt 2 Jahre, glaube ich, ja, ungefähr alle so 2 Jahre so. Und ich sage, und wann denkst du, wer ist dran, dass die Geist getauft werden? Und er sagt, weißt du, die sind noch nicht so weit. Menschenweisheit. Paulus sagt, habt ihr den Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? So für Paulus der richtige Zeitpunkt, den Geist zu empfangen, ist nach dem Gläubigwerden. Und nicht erst mal 2 Jahre sie bewähren lassen. Für was sollen die sich denn bewähren ohne die Kraft des Heiligen Geistes? Wie sollen die denn ihr Leben aufräumen ohne den Heiligen Geist? Menschenweisheit. Menschenweisheit. Und dann stellte sich raus, als ich dann einen Altarruf gemacht habe und habe aufgerufen, dass alle seine Mitarbeiter sabotiert haben. Wir haben nur geschaut, geht er? Nein, er will das alles nicht, also bleiben sie sitzen. Sind alle, die nach vorne gekommen sind, die 15 Leute, waren fast nur Gäste. Und seine Leute haben alle nur geguckt, nickt er, dürfen wir oder nicht? Und er hat nicht genickt, also durften sie nicht und dann blieb es dabei. Und ich wusste ganz genau, hier musst du alles geben, weil das ist mein erster und letzter Dienst. Das sind Grundelemente von neutestamentlicher Gemeinde. Bekehrung, Taufe, Geistestaufe, Jüngerschaft, Leben unter einer Ältestenschaft, wo diese Elemente nicht da sind. Lass uns davon reden, wir bewegen uns in Richtung, hoffentlich, neutestamentliche Gemeinde. Aber es ist nicht neutestamentliche Gemeinde. Es gibt noch andere Dinge dazu, das werden wir später dann noch ein bisschen anschauen. Aber das sind die Dinge, mit denen fängt es an. Und wie viele Kreise gibt es im Land? Die treffen sich ohne Ziel, ohne Vision, ohne Plan, ohne Verständnis. Da geht's lang. Gott will Gemeinde bauen. Nein, Gemeinde wollen wir nicht bauen. Der Herr will Gemeinde bauen, weil das, was er bevollmächtigen wird, ist Gemeinde. Nicht einen interkonfessionellen Kreis. Der Herr kennt überhaupt keine Konfessionen. Er kennt nur seine eigene. Die anderen kennt er nicht mal mit Namen. Ich will meine Gemeinde bauen. Fertig. An anderen Dingen ist er nicht interessiert. Er ist sehr fokussiert. Und so sollten wir sein. Wir kämpfen nicht gegen was anderes, sondern wir kämpfen für das Richtige. Und das Richtige nennt sich neutestamentliche Gemeinde. Und dafür sind wir hier, um das zu lernen, um das anzuschauen, um zu sehen, was ist denn jetzt Leiterschaft? Wie funktioniert das denn? Was haben die für Aufgaben? Was haben die für Kompetenzen? Was dürfen die nicht? Und all diese Dinge. Und dann diese vielen Fragen, die man in Lehre gar nicht abdenken kann. Und deswegen werden wir viel Zeit auch nehmen für Fragen. Und diese Fragen fangen dann immer so an. Aber was ist, wenn? Und das sind gute, wichtige Fragen. Und das findest du, Antworten darauf findest du in keinem Buch. Aber das sind die praktischen Fragen, die uns bewegen. Wie gehen wir mit diesen Dingen um? Wie geht Leiterschaft mit Sünde um? Wann müssen sie schneiden? Wann müssen sie warten? Wie läuft das alles? Was ist die Ordnung Gottes? Das sind die wichtigen Fragen. Und die holen wir aus diesem Buch, aus den Prinzipien und dem Wesen Gottes. Manche Fragen, da kannst du nicht ein Bibelvers finden. Aber wenn du weißt, wie das Wesen Gottes ist, dann kannst du etwas ableiten vom Wesen Gottes. Und kannst sagen, das ist, wie der Herr die Sache sieht. Aber die Grundfragen sind geklärt in diesem Buch. Dieses Buch gibt uns den Plan für Gemeinde. Und niemals hat Gott irgendjemandem zu irgendeiner Zeit Berechtigung gegeben, von diesem Plan abzuweichen. Niemals. Könnte ich sagen, ja, wir haben diesen Kreis. Weißt du, wenn wir anfangen würden zu taufen, dann kriegen wir Ärger mit der Kirche. Und wer hat dir geboten, diesen Ärger zu vermeiden? Welche Weisheit kommt denn da? Ist das die Weisheit von oben? Jakobus sagt, die menschliche Weisheit, die irdische Weisheit, die seelische Weisheit, sehr nah dran an der dämonischen Weisheit. Irdisch, seelisch, dämonisch. So, es gibt eine Form von Christsein, die uns in Berührung bringt mit religiösen Kräften. Und der Herr will nicht, dass wir etwas damit zu tun haben. Er will, dass wir rein sind und diese Dinge draußen haben. Durch Menschenweisheit und Prinzipien aus der Welt kommen Kräfte in die Gemeinde, die da nichts zu suchen haben. Und das einzige Ziel, warum sie reinkommen, ist, uns zu behindern in der Arbeit. Das ist das Ziel. Unseren Gebetsgeist zu lähmen, unseren Missionsgeist zu lähmen, unseren Eifer für die Herrlichkeit Gottes zu lähmen. Aus diesem Grunde schickt der Teufel einfach diese Kräfte in die Gemeinde. Und bis jetzt hat er so ein leichtes Spiel gehabt. Aber was passieren wird? Wir wachen auf, aufgrund der Nöte, aufgrund der Erfahrungen. Das kann doch nicht alles sein. Es muss doch noch etwas geben, was irgendwie mehr Richtung Apostelgeschichte geht. Es muss doch noch etwas geben, was mehr Herrlichkeit hat. Und da ist ein Hunger und ein Fragen. Und dann fängt Gottes Geist an zu reden. Trenn dich von diesen Ideen. Trenn dich von diesen Lehren. Trenn dich von diesen Menschen. Trenn dich von diesen Dingen, die einfach etwas hineinbringen, was nicht von mir ist. 2. Korinther 6. Da ist das Prinzip. Manche kennen nur aus Offenbarung, diesen Aufruf, geh raus aus Babel, damit du nicht ihrer Sünden teilhaftig wirst. Und dann sagen sie, ja, ich weiß, ich bin in einem babylonischen religiösen System, aber ich bin da nur drin, um Menschen zu retten. Ich bin nicht da drin, weil ich daran glaube. Ich bin nur da drin, um Menschen zu retten. Ich sage, ja, wie willst du denn Menschen retten? Menschen werden gerettet, indem du ihnen die Erkenntnis der Wahrheit beibringst. Und nehmen wir an, du hast da einen Menschen gefunden aus diesem System, sagen wir evangelisch, katholisch oder sonst irgendetwas, und du hast ihn gewonnen, hast ihn gerettet. Was willst du ihm denn jetzt sagen? Ja, dann sage ich ihm das Evangelium, okay? Das heißt, lass dich taufen. Und er sagt, ja, entschuldige bitte, kurze Zwischenfrage, bist du eigentlich schon getauft? Und dann sagt er, und als nächstes dann musst du aus diesem babylonischen System austreten. Und wann trittst du aus? Der hat doch gar keine Vollmacht. Teil des Systems zu sein, bedeutet, ich habe keine Vollmacht, Menschen aus dem System zu retten. Nur wer außerhalb des Systems ist, kann hineinwirken und Menschen herausholen. Wer Teil ist, wer im Kompromiss lebt, wer seine Knie gebeugt hat vor der Lüge, wer das erträgt, Sonntag für Sonntag zu sehen, wie dort Heiden in Scharen als Brüder und Schwestern angeredet werden, die gar keine Brüder und Schwestern sind, wer das erträgt, hat schon mit der Lüge sich verbündet. Er müsste doch jedes Mal protestieren. Halt, nein, einige sind Brüder, andere müssen Brüder werden. Ja, und eines Tages, dann in der Endzeit, dann kommt der Ruf des Herrn, alle raus aus Babylon. Dieser Ruf ist schon längst ergangen. Und er geht jetzt immer noch. 2. Korinther 6. Welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln. Und ich werde ihr Gott sein. Und sie werden mein Volk sein. Das ist die gewaltige Verheißung. Gott in seiner ganzen Fülle wird uns zur Verfügung stehen. Und er wird unser Gott sein. Das heißt, alles, was ihm gehört, wie der Vater in Lukas 15 dem Sohn sagt, Junge, alles, was mir gehört, gehört doch auch dir. Gott will unser Gott sein. Mit aller Kraft, mit aller Überführung, mit allem Licht, mit aller Wahrheit, mit allem. Und was ist die Bedingung? Rührt Unreines nicht an und sondert euch ab. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr. Rührt Unreines nicht an und ich werde euch annehmen. Und ich werde euch Vater sein. Und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Der Ruf zur Absonderung ist schon da. Und wir müssen begreifen, es ist ein Riesenunterschied, ob du einen Gottesdienst machst, ob du Seminare machst, ob du Konferenzen machst und sagst, jeder ist willkommen, ob Baptist oder Hinduist oder Buddhist oder Kommunist oder Atheist, jeder ist willkommen, aber du lehrst das Wort Gottes. Oder ob du hingehst, ohne Anspruch, dass dieses Buch die Wahrheit ist und du verbrüderst dich mit diesen Leuten und feierst mit diesen Leuten Einheit. Das muss uns doch einleuchten, dass das zwei Paar Schuhe sind. Und das erste ist geboten und das zweite ist verboten. Und heute haben wir so eine Verwirrung. Und Leiter wollen uns erzählen, Stuttgart, das hat mit Ökumene nichts zu tun. So, ich sage, und deswegen war Kardinal Kaspar da. Weil das mit Ökumene nichts zu tun hat. Der ist der Abgesandte vom Papst für den ganzen Ökumene-Kram. Deswegen war der da, weil das mit Ökumene nichts zu tun hat. Also wer sich mit Stuttgart beschäftigt hat, der muss nur das Programm lesen. Der kommt doch nicht zum Schluss. Das hat mit Ökumene nichts zu tun. Und es gibt Leiter, die waren da und wollen dir Sand in die Augen streuen und erzählen, das hat mit Ökumene nichts zu tun. Ich sprach mit einem und ich sagte, Ein großer Leiter Gottes in diesem Land. Und ich sagte, das ist doch so ein Götzendienst, das ist doch so etwas Brandgefährliches mit diesem Marienzeug. Und er sagt, du, ich weiß das, wir haben Seelsorgerdienst, wir treiben den Mariengeist aus den Leuten. Ich sage, ja, wunderbar. In der Fragestunde machen wir das dann vielleicht noch. In Stuttgart war im letzten Jahr eine große ökumenische Konferenz und führende pfingstlich-charismatisch-evangelikale Leiter sind dort gewesen 8000 Leute und sie haben dort ein riesiges Fest der Einheit gefeiert und ein Liebesbündnis geschlossen. Ja, viele von der Basis wissen das nicht, weil die Chefs auch gute Gründe haben, der Basis nicht zu sagen, was für Feiern sie da veranstaltet haben. Können wir vielleicht in der Fragestunde nochmal drauf eingehen. Aber wichtig ist, dass wir das Prinzip dahinter verstehen, ob wir dieses Event und es kommen weitere Events und so weiter, wir können darauf eingehen. So, er sagte, wir treiben den Mariengeist aus. Ich weiß, wie gefährlich das ist. Ich sage, na super, dann wirst du ja in Stuttgart die Fahne für die Wahrheit hochziehen. Und wenn dann da diese Leute, diese Marienanbeter sind, die sagen, die Erneuerung des Glaubens kommt, indem du dein Leben der Maria weißt, dann wirst du ja die Fahne hochziehen und sagen, das ist Lüge, das ist nicht der Herr, das ist Gott ein Gräuel. Und ich warne jeden, mit diesem Zeug etwas zu tun zu haben. Und er lächelt wie ein Politiker. Und sagt, ja, weißt du, wenn wir gleich betonen, was uns trennt, dann werden wir uns mit denen ja nie versöhnen. Ich sage, halt mal, du möchtest dich mit Menschen, die ein antichristliches Programm haben, nicht weil ich ihnen das unterstelle, sondern weil jeder, der des Lesens kundig ist, im Internet nachlesen kann, was ihre Agenda ist, was ihre Ziele sind. Du möchtest mit Leuten, die dieses heilige Buch mit Füßen treten, du möchtest mit denen dich versöhnen, damit dann durch diese Einheit der Heilige Geist und die Erweckung in Deutschland kommt. Ich sage, hallo, bitte. Das ist nicht die Weisheit von oben, sondern das ist eine antichristliche Weisheit, die vielen, vielen Sand in die Augen streut. Wenn wir Christus zu Christus gehören, dann müssen seine Werte unsere Werte werden. Und dann müssen wir Sünde, Sünde nennen. Wir stimmen mit ihm überein. Wir stehen auf seiner Seite. Egal, wer dann auf der anderen Seite steht, das spielt keine Rolle. Und wenn das nicht das Herz der Gemeinde ist, heilig dem Herrn. Wir sind das Haus des Herrn. Wir sind auf dieser einen einseitigen Spur, dem Lamme nach, und der Rest interessiert uns nicht. Wenn das nicht der Herzschlag der Gemeinde ist, dann haben wir einen frommen Verein, aber nicht Gemeinde. Das Herz der Gemeinde ist der Schrei Gottes. Trennt euch, sondert euch ab. Habt keine Gemeinschaft mit den Dämonen. 1. Korinther 10. Ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft mit den Dämonen habt. In jedem katholischen Eucharistie, was sie sagen, was Abendmahl ist, das hat mit Abendmahl 0, nichts zu tun. In jede katholische Eucharistie, damit sie überhaupt vollzogen werden kann, muss unter dem Altar eine Reliquie sein. Ein Knochen, eine Locke, ein Fingernagel, irgendein Zeugs von irgendeinem Heiligen. Und wenn das in dem Altar nicht drin ist, darf kein Eucharistie gefeiert werden. Wusstest du das? Das ist katholisches Kirchenrecht seit 788. Vielleicht ist 780, ich will mich auf ein Jahr nicht festlegen, aber 700 und irgendwas mit 80 war es. Das ist Totenkult. Und die Hostie muss genau da stehen, wo da drunter der Knochen ist. Hallo, schon mal was von Zauberei gehört? Ja. Aber das wird alles im Mantel der Liebe zugedeckt und verhüllt. Bruder, wir wollen doch nicht Kontroversen. Wir müssen Kontroversen aufrichten. Wenn wir für den Herrn sind, können wir Dinge, die sich so tarnen, als seien sie auch vom Herrn, nicht akzeptieren. Wir können nicht. Sonst verraten wir den Herrn. So Hingabe an die Wahrheit, dieser Eifer für Gott, verlangt, dass wir Stellung beziehen. Wir können nicht neutral sein. Wir können nicht sagen, das ist unsere Überzeugung, aber du hast eine ganz andere und die lassen wir stehen in der Liebe. Nein, die reißen wir nieder. Wir nennen Lüge, Lüge. Der Eifer des Herrn packt uns. Wir wollen Christus verherrlichen. Wir lieben ihn. Und deswegen lieben wir die Wahrheit. Und wir lieben Verführung. Und all diese Leute, die der Einheit feiert, kümmert die, dass da Millionen von Menschen Sonntag für Sonntag belogen werden? Ihnen gesagt wird, sie sind Brüder und Schwestern und die sind überhaupt keiner. Und wenn sie noch so weitergehen, sie gehen in die Hölle und niemand sagt ihnen das. Friede, Bruder, Friede. Wer hat mir einmal gesagt, der Friede Gottes kommt, nachdem das Schwert des Herrn sein Werk getan hat. Und viele möchten einen Frieden vor dem Werk des Schwertes. Und das Schwert trennt und das Schwert schneidet und seziert Dinge und trennt Dinge, die nicht zusammengehören. Das ist apostolische Lehre. Und wenn heute Dinge zusammengerührt werden, die nicht zusammengehören, dann ist das nicht der Heilige Geist. Weil der Heilige Geist ist heilig. Und er kann Vermischung nicht ertragen. Ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft mit den Dämonen habt. Das ist der Schrei des Apostels. Und wo hat er das her? Das ist der Schrei des Vaters. Das ist unvorstellbar, dass Kinder Gottes Gemeinschaft haben mit Dämonen. Und wie viel komisches Zeugs kommt rein in die Gemeinde? In Russland haben wir zu tun da. Okkulte Heilpraktiken kommen jetzt in die Gemeinde. Da heilen sie mit Akupunktur und mit heilende Steine und lauter solche Geschichten. Und die glauben, das ist der Heilige Geist. Und die größten Chefs haben es abgenickt und dann ist das gut. Nur ganz best schon mal gehört. Das ist eine Pest. Und die Leute glauben, das ist der Heilige Geist Heilungsdienst. Mit heilenden Jadesteinen. Das ist ja eine heilende Kraft in den Steinen. Wer hat das gesagt? Das sind Jade.